Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Hier fragen wir, wie geheim ist das Bankgeheimnis noch? Und was bringen die Steuerabkommen mit Deutschland und Großbritannien? Der neue Chef der Schweizerischen Bankiervereinigung, Claude-Alain Margelisch, antwortet im Tagesgespräch um 13 Uhr. Wir fragen, wie gut geht es Deutschland? Unser Nachbarland hat die tiefste Arbeitslosenquote seit 19 Jahren. Und wir sagen, warum Brasilien am Sonntag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die erste Präsidentin wählen wird. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Ursula Vogler.
Deutschland nimmt mit Erleichterung die Oktober-Arbeitslosenzahlen zur Kenntnis. Sie sind so tief wie letztmals vor 19 Jahren. Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen beträgt, wie schon gestern bekannt wurde, 2,9 Millionen Menschen. Das entspricht einer Quote von 7,0%. Vor einem Jahr waren es 7,7%. Im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg wird es vorerst keine Volksabstimmung über das umstrittene Bahnhofprojekt Stuttgart 21 geben. Zumindest nicht vor der Parlamentswahl im kommenden März. Die bürgerliche Mehrheit im Landesparlament lehnte einen Antrag der Sozialdemokraten ab. Die Grünen enthielten sich der Stimme. Die Regierung will den Stuttgarter Bahnhof vollständig neu bauen. Das Projekt führt seit Monaten zu heftigen Protesten in der Bevölkerung. Im Deutschen Bundestag wird hitzig über die Laufzeiten der Atomkraftwerke debattiert. Die Regierung will, dass Atomkraftwerke länger in Betrieb bleiben als ursprünglich beschlossen, also länger als 2022. Damit solle mehr Zeit zur Verfügung stehen, um erneuerbare Energien auszubauen. Diese Politik hatte bereits im Vorfeld zu heftigen Protesten geführt. Die oppositionellen Sozialdemokraten wollen vor das Verfassungsgericht gehen. Vor dem Reichstagsgebäude in Berlin bildeten Atomkraftgegner eine Menschenkette. Der Schweizer Elektro- und Technologiekonzern ABB hat im dritten Quartal weniger Gewinn erzielt und auch den Umsatz nicht gesteigert. Der Umsatz verharrte bei 8 Milliarden Franken. Es gab jedoch deutlich mehr Aufträge dank der weltweit wachsenden Nachfrage. Der Gewinn ging im dritten Quartal auf knapp 800 Millionen zurück. Der italienische Energiekonzern Enel installiert in verschiedenen südeuropäischen Staaten sowie in Rumänien und Bulgarien 260 Windturbinen. Geliefert werden sie vom deutschen Elektrokonzern Siemens. Das Geschäft hat einen Umfang von mehr als 600 Millionen Euro. Die Windräder sollen bis in 4 Jahren 350.000 Haushalte mit Strom versorgen. Möglich ist, dass noch weitere Windturbinen geliefert werden. Die Fluggesellschaft Swiss hat in den ersten 9 Monaten des Jahres Umsatz und Gewinn markant gesteigert. Die Einnahmen aus dem Fluggeschäft stiegen um 9% auf 3,5 Milliarden Franken und es wird ein Gewinn von 232 Millionen ausgewiesen. Das ist doppelt so viel wie im Vorjahr. Dabei hatte die Lufthansa-Tochter mit dem harten Franken und steigenden Treibstoffpreisen zu kämpfen und auch die Aschewolke wegen des Vulkans in Island verursachte Einbußen. Maßgebend für den Erfolg sei vor allem der Heimmarkt Schweiz, schreibt die Swiss. Das Versicherungsunternehmen AXA Winterthur hat in den ersten 9 Monaten des Jahres sein Geschäft um 2% ausgeweitet, auf 9 Milliarden Franken. Die Sparte Lebensversicherungen wuchs um 4%. Vor allem das Geschäft mit der beruflichen Vorsorge wuchs, wo AXA Winterthur Marktführer ist. Hingegen gingen die Prämieneinnahmen bei der Schadenversicherung ganz leicht zurück. Der Winterthur-Versicherer gehört zum französischen AXA-Konzern. 3 Tage nach dem schweren Erdbeben westlich der indonesischen Insel Sumatra läuft die Nothilfe im Katastrophengebiet nur schleppend an. Fährschiffe brauchen 10 Stunden von Sumatra bis zu den Inseln. Tausende Menschen warten auf Hilfe. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta gaben die Behörden inzwischen bekannt, dass das Tsunami-Warnsystem versagt hat. Schuld seien 2 defekte Bojen, die wichtige Daten aus dem Meer hätten liefern sollen. Die deutsch-indonesische Anlage wurde vor 2 Jahren in Betrieb genommen, sei aber nicht richtig gewartet worden. Beim Erdbeben und der Springflut waren am Montag mindestens 350 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere hundert werden noch vermisst. In den USA hat der Gouverneur von New Jersey ein Großprojekt für den öffentlichen Verkehr gestoppt, einen Eisenbahntunnel zwischen New Jersey und Manhattan in New York, der vor allem den Pendlern nützen würde. Der Staat New Jersey sei nicht in der Lage, seinen Anteil an den Kosten von rund 7 Milliarden Dollar aufzubringen, sagte der Regierungschef von New Jersey. Der größte europäische Ölkonzern Shell meldet für das dritte Quartal einen kräftigen Gewinnzuwachs. Er stieg von 2,6 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,9 Milliarden. Shell kündigt an, schwer zugängliche Lagerstätten in Australien, den USA und China zu erschließen. Zudem sollen die Kosten weiter gesenkt werden.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Und so geht es weiter. Der späte Lohn für Deutschland. Wie die Arbeitslosigkeit so stark sinken konnte und warum man trotz der guten Nachricht streitet. Die lange Leitung der ABB. Wie der Energiekonzern mit Windkraft Geld verdienen will. Der lange Schatten von Lula da Silva, warum Brasilien am Wochenende die erste Frau als Präsidentin wählen wird. Der nächste Akt im Berlusconi-Theater, die Geschichte einer 17-jährigen Marokkanerin mit Italiens Ministerpräsidenten. Und Geld statt Namen, damit soll die Abgeltungssteuer das Leben der Banken leichter machen. Wird es das? Wir fragen den Chef der Schweizerischen Bankiervereinigung im Tagesgespräch und sprechen über das Schweizer Bankgeheimnis oder über dessen Überresten in den nächsten Minuten. Dies und mehr nach Börsewetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.519 Punkten, plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 36,47 gehandelt, der Dollar zu 98 Rappen 64. Das Wetter. In der ganzen Schweiz ziehen einige ausgedehnte Wolkenfelder vorbei, sonst ist es meist sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden 11, im Süden 14 Grad. Am Freitag liegt über dem Mittelland zunächst Nebel oder Hochnebel, sonst ist es sonnig mit Föhn. Am Wochenende ist es im Osten mit starkem Föhn recht sonnig, später setzt Regen ein, im Süden intensiv. Die Temperatur erreicht 11 Grad, mit Föhn bis 18 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. 2 Kilometer Stau im Tessin vor dem Gotthardtunnel in Richtung Norden. In der Region Bern auf der A6 Richtung Thun, zwischen der Verzweigung Wankdorf und Bern-Ostring, Stau wegen eines Fahrzeugbrandes. Zudem stockender Verkehr in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen, zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und dem Brötteseller Kreuz, sowie am Zürichsee auf dem Seedamm in beiden Richtungen.
Heute Nachmittag übergibt Finanzminister Hans-Rudolf Merz die Schlüssel fürs Finanzdepartement seiner Kollegin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Er wird dies wohl mit einem guten Gefühl tun. Die Zeitungen schreiben heute von einem Triumph, von einem Handschlag der Geschichte gar, weil Merz gestern eine Erklärung unterzeichnet hat, um den Steuerstreit mit Deutschland beizulegen. Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich, Merz hat seiner Nachfolgerin längst nicht alle Stolpersteine aus dem Weg geräumt. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Dass das Ringen um die Höhe der geplanten Abgeltungssteuer auf Erträgen deutscher Kunden bei Schweizer Banken eine Knacknuss werden könnte, das ist das eine. Dahinter verbergen sich aber noch ganz andere Herausforderungen, die von den Verhandlungsdelegationen gelöst werden müssen. So heißt es in der gestern veröffentlichten Pressemitteilung der beiden Finanzminister lapidar, unversteuerte Altgelder sollten regularisiert werden. Will heißen, Deutsche, die in den vergangenen Jahren ihr Vermögen am deutschen Fiskus vorbei auf Schweizer Bankkonten deponiert haben, sollen zur Kasse gebeten werden. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble hielt gestern fest, dass bisherige deutsche Steuerhinterzieher nicht einfach mit einer Abgeltungssteuer davonkommen würden.
Für die Vergangenheit kann man sich eben damit nicht begnügen, sondern da muss man dann einen Schritt weitergehen.
Im Gegensatz zur Abgeltungssteuer, die für die Zukunft gelten soll, wolle man bei Altgeldern nicht nur die Erträge der deutschen Vermögen auf Schweizer Banken erfassen, sondern auch die Vermögen selbst, machte Schäuble klar. Es dürfe nicht sein, dass Steuerflüchtlinge, die sich nicht beim deutschen Fiskus gemeldet hätten, besser gestellt würden als solche, die sich selber angezeigt haben.
Wir müssen darauf achten, dass diejenigen, die sich gesetzestreu verhalten haben, oder diejenigen, die von den Möglichkeiten von der strafbefreien Selbstanzeige Gebrauch machen, nicht im Nachhinein gewissermaßen als benachteiligt vorkommen. Damit ist der Spielraum ein begrenzter.
Mit anderen Worten, Deutschland wird eine happige Strafsteuer für solche Altgelder wollen. Je höher aber diese Strafsteuer ausfällt, umso größer wird der Widerstand in der Schweiz dagegen sein. Finanzminister Schäuble sagte es gleich selbst.
Deswegen wird es nicht ganz einfach sein, eine allseits befriedigende Lösung zu finden.
Und auch bei der Frage der gestohlenen Bankdaten gehen die Positionen sehr weit auseinander. Für die Schweiz ist klar, dass Deutschland gekaufte CDs mit Kundeninformationen nicht verwenden darf. Sie will bei gestohlenen Daten auch keine Amtshilfe leisten. In der gemeinsamen Erklärung von gestern ist nun aber bloß die Rede davon, dass man für diese Problematik eine einvernehmliche Lösung finden wolle. Stutzig macht dabei, wie die Problematik dahinter in einer Klammer umschrieben wird. Da heißt es nämlich, Zitat, zum Beispiel Erwerb solcher Daten in Zukunft. Ende Zitat. Das klingt keineswegs danach, als wolle Deutschland den Kauf gestohlener Daten in Zukunft ausschließen. Finanzminister Schäuble wich diesbezüglich gestern dennoch aus und meinte auf die Frage, ob Deutschland auf den Kauf gestohlener CDs künftig verzichten werde.
Ich gehe davon aus, dass es gar nicht mehr notwendig sein wird.
Weil man andere Wege haben werde, um die Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Ein klares Nein zum Erwerb gestohlener Daten ist das nicht. Und das wiederum dürfte von Politikern in der Schweiz kaum so gutiert werden.
Philipp Burkhardt. Es bleiben also noch viele offene Fragen und wie so oft steckt der Teufel im Detail. Bei mir im Studio ist jetzt Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer. Nachdem gestern bekannt geworden war, worauf sich die Schweiz und Deutschland geeinigt hatten, lautete der Grundtenor, damit ist das Bankgeheimnis gerettet. Rainer Bohrer, stimmt das wirklich?
Ja, es stimmt insofern, als das Prinzip gerettet ist. Also nach wie vor können Deutsche ihre Vermögen auf Schweizer Bankkonten halten und über die Höhe des Geldes, nicht mal über die Existenz des Geldes, erfährt der ausländische Fiskus etwas. Anstatt Daten erhält Deutschland eben Geld, viel Geld. Insofern ist das Bankgeheimnis gerettet. Als Prinzip würde ich jetzt mal sagen, der Wahrung der Anonymität des ausländischen Bankkunden.
Also wenn es jetzt heißt Geld statt Daten, könnte man also fast sagen, die Schweiz hat das Bankgeheimnis gekauft.
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Diese Übung wird den Finanzplatz Schweiz viel Geld kosten. Alleine die einmalige Sondersteuer zur Regularisierung der Altvermögen wird zu Geldabflüssen in zweistelliger Milliardenhöhe natürlich führen gegenüber Deutschland. Dazu kommt Jahr für Jahr die eigentliche Abgeltungssteuer auf den Kapitalerträgen, im Falle von Deutschland wohl auch ein Milliardenbetrag. All dieses Geld brauchte es, um ein bereits reduziertes Bankgeheimnis eben zu retten. Reduziert wurde es ja schon vor anderthalb Jahren, als die Schweiz unter internationalem Druck dem OECD Standard 26 übernehmen musste. Damit wurde die Unterscheidung Steuerbetrug und Steuerhinterziehung für Ausländer eben aufgehoben. Und jetzt gibt es noch eine zusätzliche Konzession. Die Schweiz muss die Amtshilfe noch vereinfachen.
Gut, schauen wir das vielleicht an einem Beispiel an. Was heißt jetzt diese neue Ausgangslage für beispielsweise einen deutschen Bankkunden mit Geld auf einem Schweizer Konto?
Der muss sich bewusst sein, dass die deutschen Steuerbehörden ihm einfacher auf die Schliche kommen können, wenn sie vermuten, dass da große Vermögen vor dem Fiskus versteckt werden. Neu müssen die ausländischen Steuerbehörden immer vorbehältlich eine Einigung kommt wirklich zustande zwischen der Schweiz und Deutschland. Sie müssen nur noch den Namen des Kunden und dessen Motive nach Bern melden, nicht aber zusätzlich auch noch den Namen der Bank. Damit ist die Schweiz bereit, über den OECD 26 Standard hinauszugehen. Wer das vor, ich sage jetzt mal, 2 oder 3 Jahren in der Schweiz selbst verlangt hätte, wäre, ich denke, im besten Fall ausgelacht worden, im schlechtesten Fall als Landesverräter tituliert worden.
Also gut, wenn wir das zusammenfassen, heißt das, die Schweiz bezahlt ziemlich viel Geld und macht große Konzessionen, um ein Schrumpfbankgeheimnis zu retten.
Ja, das kann man durchaus so auf den Punkt bringen. Angesichts des riesigen internationalen Drucks und angesichts der großen Bedeutung des Finanzplatzes für unser Land ist das wohl einfach der Preis, den wir bezahlen müssen, um das Prinzip Bankgeheimnis zu retten. würde der automatische Informationsaustausch kommen, und den will die Europäische Union ja immer noch, dann wäre dieser Standortvorteil dann definitiv dahin. Und dann kämen die Schweizer Banken, vor allem viele kleine und mittlere Privatbanken, noch viel stärker unter Druck, als sie jetzt auch kommen werden, wenn Deutschland und die Schweiz sich einigen werden auf dieser Basis, die gestern präzisiert wurde. Denn Gelder werden abfließen und die Umstellung wird die Banken auch einen rechten Batzen Geld kosten.
Das waren Erklärungen von Wirtschaftsredaktor Rainer Bora. Deutschland hat Grund zum Feiern. Die Arbeitslosigkeit ist heute, zumindest auf Papier und amtlich festgestellt, so tief, wie sie letztmals 1991 war. In Deutschland hat es weniger als 3 Millionen Menschen ohne Arbeit. Angesichts dieser Zahl jubelt zumindest eine, die Arbeitsministerin. Und ganz viele andere meckern. Kaspar Selk berichtet.
Das muss man sich vor Augen halten. 2005, das ist noch nicht lange her, 2005 waren in Deutschland 5,3 Millionen Leute arbeitslos, heute sind es noch knapp 3. Arbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen strahlte, als sie diese Zahlen verkündete.
Diese Zahl 2.945.000 Arbeitslose, das ist die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 1991.
Sagt sie, sehr befriedigt. Wer kann es ihr verdenken? Antwort: viele. Schon dass sie es war, die Zahl gestern verkündete, führte zu scharfen Kommentaren. Normalerweise sei es der Chef der Bundesanstalt für Arbeit, der die unangenehmen Arbeitslosenzahlen verkünden müsse. Jetzt, da die Aufgabe angenehm wurde, mache die ehrgeizige Chefin das selber. Das sei stillos, wird kritisiert. Und die Zahlen stimmten so gar nicht. Man habe einige Berechnungsgrundlagen geändert. Die Statistiken der vergangenen Jahre seien nicht mehr vergleichbar. Wenn man alle bisher geltenden Kriterien anwende, komme man wieder knapp über 3 Millionen, kritisierten linke Abgeordnete in der Bundestagsdebatte. Beides stimmt vermutlich. Die statistischen Kriterien wurden leicht verändert und Frau von der Leyen hat sich ins Rampenlicht gedrängt. Vermutlich stimmt auch die Kritik des SPD-Spezialisten für Arbeitsfragen, Hubertus Heil, der sagt, der Erfolg sei gar nicht der Erfolg der CDU von Frau von der Leyen, sondern ein Erfolg der harten, schröderschen Schnitte mit der Agenda 2010.
Dieser Erfolg, dieser Durchbruch am Arbeitsmarkt ist zurückzuführen auf die mutigen Strukturreformen der SPD-geführten Bundesregierung und das richtige Krisenmanagement der Großen Koalition in der Wirtschaftskrise.
Das waren wir, das sind nicht die. Vermutlich stimmt auch das. Die rot-grünen Arbeitsmarktreformen haben zum jetzigen Ergebnis mit beigetragen. Und trotzdem ändert sich nichts am Ergebnis. In 5 Jahren von 5,3 auf rund 3 Millionen, das könnte man, wenn man unbedingt müsste, auch als Erfolg sehen. Einen Erfolg zurückzuführen auf viele Faktoren, zweifellos. Einer davon ist die Demografie, die Zusammensetzung der Bevölkerung. Immer kleinere Jahrgänge kommen in den Arbeitsmarkt und schon das senkt die Arbeitslosigkeit. Und das weist dann aber auch auf ein wirkliches Problem hin, nämlich dass in vielen Bereichen zunehmend Mangel an qualifizierten Arbeitskräften entsteht und dass der nicht leicht zu beheben sein wird angesichts der demografischen Aussichten. Und damit wäre man dann schon glücklich wieder bei einem neuen Feld, auf dem sich trefflich streiten lässt, beim Anheuern ausländischer Arbeitskräfte, Immigration.
Die erneuerbaren Energien haben eine große Zukunft. Das ist nicht nur Wunschdenken. Auch traditionelle Technologiekonzerne haben den Bereich als Wachstumschance entdeckt und sind schon dick im Geschäft. ABB zum Beispiel kann nicht zuletzt deshalb vermelden, dass wieder mehr Aufträge hereinkommen und das trotz krisenbedingter Schwierigkeiten. Klaus Bonanomi.
ABB-Konzernchef Joe Hogan sprach an der heutigen Telefonkonferenz von einer erfreulichen Entwicklung bei den Aufträgen. Diese hätten im Vorjahresvergleich um 18% zugenommen.
Orders for the group increased by 18% in local currencies, including a large power order in July to connect an offshore wind farm in the German grid. That was, by the way, the largest ever order won by Power Systems Division.
Ausdrücklich erwähnte Hogan einen Großauftrag, bei dem es darum geht, das Windkraftwerk Borwin in der Nordsee mit dem Stromnetz in Deutschland zu verbinden. Dies sei mit 700 Millionen Dollar der größte Auftrag gewesen, den ABB je in diesem Bereich erhalten habe. Eine technologische Herausforderung. Dieser Windpark liegt über 150 Kilometer vor der Küste. Um den Strom über so lange Distanzen effizient zu übertragen, muss der Wechselstrom, den die Windturbinen erzeugen, in einer Umrichterstation im Meer draußen umgewandelt werden in Hochspannungsgleichstrom. Dieser wird dann über eine lange Leitung unter dem Meeresboden aufs Festland übertragen, dort wieder in normalen Wechselstrom umgewandelt und ins Netz eingespeisen. Dieser Großauftrag aus Deutschland zeige, dass in der Windkraft und überhaupt in den erneuerbaren Energien noch viel Potenzial stecke, auch für ABB, so Konzernchef Hogan.
Obviously the large wind power order we won in Germany is a big plus for our renewables business. And we expect to see more offshore wind projects being awarded in Europe.
Wachstum gebe es aber nicht nur bei der Windkraft, sondern auch bei der Solarenergie. Und es werde auch vermehrt in Lösungen für eine bessere Energieeffizienz investiert.
Demand for energy efficiency solutions and renewable energies was a notable driver of growth this quarter. We also saw a good increase in our solar-related orders.
Neben herkömmlicher Kraftwerkstechnologien wie Wasserkraft und Atomstrom setzt ABB also zunehmend auf Sonne und Wind. Und man verweist dabei auf eine Studie des Beratungsunternehmens BTM Consult, laut dem allein im laufenden Jahr weltweit 75 Milliarden Dollar in Windkraftwerke investiert würden und das Wachstum in diesem Bereich bei jährlich 13% liegen dürfte. Ein Milliardenmarkt, von dem auch ABB profitieren will.
Am Sonntag erlebt es Brasilien voraussichtlich zum ersten Mal. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird dann die erste Präsidentin gewählt, Lula da Silvas politische Ziehtochter Dilma Rousseff. Denn obwohl die Kampagnen für die Stichwahl aggressiv geführt wurden, an der Ausgangslage haben sie nichts geändert. Dilma Rousseff liegt in Führung, 12 Punkte vor dem sozialdemokratischen Herausforderer José Serra, der es Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann berichtet.
Ging es nach der britischen Financial Times, dann sollte Brasilien nicht Dilma Rousseff wählen, sondern José Serra. Nur mit ihm an der Macht sei zu verhindern, dass sich der politische Übervater Lula da Silva in Zukunft als Schattenpräsident in Szene setze, so wie das heute mit Wladimir Putin in Russland der Fall sei. Der Ratschlag des Finanzblattes an die Brasilianer ist etwas weltfremd. Der amtierende Präsident Lula da Silva brachte das Land voran wie keiner vor ihm. Auch wirtschaftlich. Deshalb sind selbst die tendenziell eher konservativen Unternehmer Lula sehr wohlgesonnen, Lula und seiner Kandidatin Dilma Rousseff. Bis in die hintersten Winkel Brasiliens vertrauen die Geschäftsleute darauf, Dilma werde die Lula-Politik fortsetzen. Das gilt auch für den Baumeister José Leopoldino in Teresina, der Hauptstadt des rückständigen Bundesstaates Piauí. Er werde wählen gehen am Sonntag, sagt der 54-Jährige, und er werde Dilma wählen. Risiken wolle er keine eingehen.
Ele realmente teve avanço considerável nessa política, que é de combater o déficit habitacional do país em todos os segmentos.
Die gemäßigt linke Lula-Regierung habe allein in Teresina 4.500 Sozialwohnungen bauen lassen. Das sei die größte Sozialinvestition aller Zeiten in der Provinzhauptstadt. Die Armen seien zufrieden und die Geschäftsleute auch, erklärt José Leopoldino die Zusammenhänge. Der Baumeister ist Ingenieur von Beruf. Sein Elternhaus in einem Mittelstandsquartier von Teresina ist inzwischen der Firmensitz. Die Sozialwohnungen hat José mitgebaut und als Unternehmer stark profitiert.
Die Konstruktion waren 40-50. Heute haben wir in torno de 500 empregados.
Vor 8 Jahren beim Start der Lula-Regierung habe er 40 oder 50 Arbeiter beschäftigt. Heute stünden 550 Arbeitnehmer auf der Lohnliste seines Baugeschäfts. Und das Beste sei, dass auch für die Arbeiter einiges herausgeschaut habe. Ihre Reallöhne seien allein in den letzten 4 Jahren um über 20% gewachsen.
Algo in torno, valores reais, vai.
Auch in der Provinz Brasiliens hält die Zuversicht an. Die Wirtschaft läuft auf Hochtouren, es wird konsumiert, die Banken gewähren dem Mittelstand Hypothekarkredite, also wird weiter gebaut. Erste Symptome der konjunkturellen Überhitzung sind sichtbar, zum Beispiel findet der Baumeister kaum mehr erfahrene Maurer. Oft hapert es beim Nachschub von Ziegelsteinen, dann wieder beim Isoliermaterial. Aber es gehe vorwärts und so solle es auch bleiben, findet der Unternehmer. Mit Dilma Rousseff als erster Präsidentin Brasiliens.
Nicht schon wieder, ist man versucht zu sagen. Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi sorgte schon letztes Jahr für Schlagzeilen, weil er eine 17-jährige Neapolitanerin besuchte und mit Geschenken überhäufte. Jetzt ist es eine 17-jährige Marokkanerin, die an bizarren Sexspielchen mit Berlusconi und Ministerinnen teilgenommen haben soll. Der Fall ist widersprüchlich und kompliziert. Er zeigt aber etwas ganz deutlich. Berlusconi, unfähig, Privates von Politischem zu unterscheiden, ist erpressbar. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Die Details sind pikant. Die 17-jährige Marokkanerin namens Ruby soll über den Chefredaktor des Berlusconi-Nachrichtenmagazins DG4 und Lele Mora, ein sogenannter Scout, also einer, der für die vielen TV-Magazine im Hause Berlusconi nach jungen, hübschen Mädchen Ausschau hält, Ruby soll wegen ihrer Schönheit über diese beiden alten Herren in die Gemächer des Ministerpräsidenten eingeschleust worden sein. Dort soll Bunga Bunga gemacht worden sein, und zwar im Beisein von zahlreichen bekannten und weniger bekannten TV-Sternchen. Ja, einmal sollen gar zwei Ministerinnen zugegen gewesen sein, berichtet das Mädchen. Halb Italien rätselt nun darüber, was Bunga Bunga genau sein könnte und wer die beiden Ministerinnen. Angeblich soll Berlusconi das Bunga Bunga Spielchen von seinem Freund, dem libyschen Revolutionsführer Gaddafi, gelernt haben. Bekannt geworden ist die Geschichte in diesen Tagen, weil Ruby von den Carabinieri festgenommen wurde. Der Verdacht, sie soll zwei andere Mädchen beraubt haben. Bei den Vernehmungen gestand Ruby die pikanten Details aus dem Palast der Berlusconi, als die Ermittler wissen wollten, woher sie den teuren Schmuck habe, den sie trage. Eben vom Ministerpräsidenten für geleistete Dienste, so Ruby. Wobei sich diese Dienste, so das Mädchen, auf Tänzerisches beschränkt haben sollen und nicht mehr. Die Anwälte von Berlusconi beeilen sich nun zu erklären, die ganze Affäre sei eine Erfindung der Berlusconi-feindlich eingestellten Zeitungen. Wobei auch sie die Präsenz der Minderjährigen im Palast von Berlusconi bei Mailand nicht bestreiten. Gegen den Chefredaktor des DG4 und den berühmt-berüchtigten Scout Lele Mora wird wegen Förderung der Prostitution und Ausnutzung Minderjähriger ermittelt. Tatsächlich berichten die Zeitungen in ganz unterschiedlichem Ausmaß über die Affäre. Die Berlusconi in tiefer Feindschaft verbundene Repubblica schildert den Fall über eine ganze Doppelseite, während sich die vornehme Turiner La Stampa auf eine Viertelseite beschränkt und hier die Anwälte Berlusconis die Geschichte als Ente abtun lässt. Alle aber fragen sich, wie erpressbar ist Berlusconi geworden mit seinen privaten Vorlieben? Denn selbst wenn sich die Geschichte als Hirngespinst erweisen sollte, wegen Berlusconis Vorgeschichten, bizarre Poolpartys mit dem tschechischen Ministerpräsidenten, die 17-jährige Noemi im vergangenen Jahr, die häufige Begleitung von jungen Schönheiten in seinem Tross ohne Aufgaben, all dies lässt solche Geschichten und Geschichtchen immer als möglich erscheinen. Nicht zum Vorteil eines Ministerpräsidenten, dessen Land unter Verschuldung und Massenarbeitslosigkeit leidet.
Massimo Agostinis hat berichtet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.